بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wir machen weiter mit der Ayah 102. Allah Jalla wa Ala sagt:
ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون.
Das gehört zu den Nachrichten des Verborgenen, die wir dir offenbaren. Und du warst nicht bei ihnen, als sie ihren Plan beschlossen, während sie Ränke schmiedeten. Das heißt also, das, was wir in dieser Sura erzählt haben, von also Yusuf a.s. und diese Geschichte, ist etwas, was du so nicht hättest lernen können. Also ist das ein Gottesbeweis. Surat Yusuf und der Koran allgemein, aber diese Geschichten wie bei Surat Yusuf oder auch andere sind Gottesbeweise. Denn wie soll der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das überhaupt wissen? Mitten in der Wüste, in der arabischen oder auf der arabischen Halbinsel zu der damaligen Zeit, vor Buchdruck und so weiter und so fort. Die Bibel wurde gar nicht übersetzt ins Arabische und so weiter. Das heißt, er konnte dies nicht wissen. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, doch er ist verreist als Junge oder es gab doch die Juden in Medina, immer, ich sage immer wieder, diese Scheinargumente der heutigen Islamkritiker, sind die schlauer als die damaligen Islamkritiker, die in die Kriege gezogen sind gegen den Propheten, wenn es doch so einfach gewesen wäre. Guck mal hier, hier ist die Geschichte, da hat er kopiert. Guck mal, da ist er, da steht's. Guck mal, da hat er gelernt. Hier, wir haben Zeugen, bei uns saß er und hat gelernt, oder nicht? Warum ziehen sie in die Kriege? Sie wollten ja ihn bekämpfen. Das einfachste Mittel wäre was? Dass man sagt, das ist gar nicht wahr, was er sagt. Wir haben, also ob es die Polytheisten, die Mekkaner waren oder die damaligen Juden, ist ja egal wer, wir haben es ihm beigebracht. Wenn die damaligen Feinde des Propheten a.s. ein Scheinargument nicht hervorgebracht haben, bedeutet das, dass dieses Scheinargument nichtig ist. Das ist einfach nur Gerede. Hätte sein können. Nee, hätte nicht sein können. Denn das Leben des Propheten a.s. ist detailliert beschrieben. Alle kannten ihn. Alle wussten, wann er wohin gegangen ist. Und so oft war er nicht raus. Er war als Junge in Syrien und dann, also mit seinem Onkel Abu Talib, und dann, als er die Karawanen von Khadija radiallahu anha geleitet hat, das war es dann aber auch. Das heißt, er war bekannt, wo er gegangen ist. Und er war, und das war sein Vorteil, Analphabet, er konnte weder lesen noch schreiben. Das heißt, er konnte auch nicht heimlich irgendwas lesen, ohne dass es irgendeiner mitbekommt. Das heißt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, das gehört zu den Nachrichten des Verborgenen, die wir dir offenbarten, zeigt das, dass diese Sura Dinge enthält, die man zur damaligen Zeit nicht hätte wissen können. Ein Beispiel hatten wir ja bereits erwähnt, und zwar die Benutzung des Begriffs König anstatt Pharao. Das Evangelium oder die Tora redet von Pharao und nicht von König. Und heutzutage wissen wir durch Historiker, dass tatsächlich die Zeit von Yusuf a.s. nicht die Zeit der Pharaonen war. Pharaonen gab es später. Also ist es historisch falsch, vom Pharao in der Zeit von Yusuf a.s. zu sprechen, sondern historisch richtig ist, vom König zu sprechen. Natürlich, die Zeit, in der Zeit der Sahaba, die konnten das, die hatten ja nicht diese Archäologen und Allahu A'lam, ja, diese Experten. Aber wir heute wissen diese Dinge. Und das erwähnt Allah Azza wa Jal an vielen Stellen im Koran, dass du nicht dabei warst, auch bei Zakaria alayhi salam und Jazakallahu khairan und Maryam, ja, das Auslosen, wer soll sie verwalten. Ja, da sagt auch Allah Jalla wa Ala, du warst nicht dabei und so weiter. Sehr oft sagt Allah, du warst nicht dabei, als dies und jenes passiert ist. Um zu erklären, du konntest es nicht lernen und wissen, außer durch Offenbarung. Ibn Ashur rahimahullah sagte, die Fürwörter in der Aussage, und du warst nicht bei ihnen, als sie ihren Plan beschlossen haben, während sie Ränke schmiedeten, beziehen sich auf alle, von denen in dieser Geschichte etwas ausgegangen ist. Männer und Frauen. Nach der sprachlichen Regel der überwiegenden Bezeichnung. Also wenn Begriffe allgemein formuliert sind, als sie ihren Plan beschlossen. Wer? Alle. Das ist eine sprachliche Regel. Wenn nicht näher spezifiziert wurde, wer gemeint ist, dann gilt es für alle. Alle natürlich, die Ränke geschmiedet haben. Es waren ja mehrere. Die Brüder, die Frau des Ministers. Also sind sie alle gemeint und nicht nur einer davon. Dazu gehören die Brüder Yusufs, a.s., die Reisenden, die ihn gekauft haben, die Frau des Aziz und ihre Gefährtinnen, also die anderen Frauen, die sich die Hände geschnitten haben. Al-Shinqiti rahimahullah sagte, hier wird nicht ausdrücklich erwähnt, worauf sich ihr Entschluss bezog, noch was mit ihrem Ränkespiel gemeint ist. Dies wird jedoch am Anfang dieser edlen Sura erläutert, dass ihr Entschluss darin bestand, ihn in die Tiefe des Brunnens zu werfen und dass ihr Ränkespiel das war, was sie ihrem Vater Jakob und ihrem Bruder Yusuf angetan haben. Dies zeigt sich in seiner Aussage, als sie ihn mitnahmen und sich einigten, ihn in die Tiefe des Brunnens zu werfen. Bis zu seiner Aussage, und Allah ist der, dessen Hilfe gegen das, was ihr beschreibt, erbeten wird. Also von Ayah 15 bis Ayah 18. Es geht also um diese Intrige, dass sie ihn genommen haben und dann gesagt haben, der Wolf hätte ihn gefressen und so weiter. At-Tabari rahimahullah sagte, das bedeutet, diese Nachricht, die ich dir über Yusuf, seinen Vater Jakub und seine Brüder sowie alles andere in dieser Sura berichtet habe, gehört zu den Nachrichten des Verborgenen, Al-Ghaib, die du weder gesehen noch miterlebt hast. Doch wir offenbaren sie dir und lehren sie dich, damit wir dadurch dein Herz festigen, deinen Mut stärken und du geduldig bleibst angesichts dessen, was dir von deinem Volk um Allahs Willen an Leid widerfährt. Und damit du weißt, dass diejenigen Gesandten vor dir, die geduldig waren gegenüber dem, was sie traf, Nachsicht übten, zum Guten aufriefen und sich von den Unwissenden, also Unvernünftigen, abwandten, schließlich den Sieg erlangten, mit Unterstützung gestärkt wurden, im Lande gefestigt wurden und ihre Feinde sowie die Feinde der Religion Allahs überwanden. Wir haben ja gesagt, Grund dieser Offenbarung ist, also der Sura, oder die Zeit war nach dem Tode von Abu Talib und Khadija, radiallahu anha. Das war ja das Jahr der Trauer, weil, wenn man so sagen kann, der innere und äußere Halt, natürlich nach Allah Jalla Jalaluhu, verloren gegangen ist. Der innere Halt, die Ehefrau, ist eine Stütze für den Ehemann. Der äußere politische Halt war sein Onkel Abu Talib. Beide sind nicht mehr da. Und als Trost wurde ihm dann diese Sura offenbart, dass er weiß, es gab vor dir bereits Menschen, die haben Sachen verloren. Ja, die haben ihre Kinder verloren, also Ja'qub a.s. oder eben Yusuf hat seinen Vater verloren. Und doch war es am Ende etwas, was gut ausgegangen ist. Also habe keine Angst, auch wenn Abu Talib gestorben ist, auch wenn Khadija radiallahu anha gestorben ist, das Ende wird gut sein. Und so war es auch. Er konnte dann nach Medina und konnte dort den Islam leben. Und der Islam hat sich verbreitet, natürlich mit Angriffen der Feinde, aber An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat überlebt, alaihi salatu wasallam, und hat diese Botschaft verbreitet. Ibn al-Jawzi sagte, darin liegt ein Beweis für die Wahrheit der Prophetenschaft unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn er hat diese Geschichte weder selbst miterlebt, noch konnte er aus den Schriften lesen. Und dennoch berichtete er darüber in dieser wunderbaren, sprachlich unnachahmlichen Weise. Das zeigt, dass er durch Offenbarung darüber informiert wurde. Wie gesagt, wenn jemand kommt und sagt, aber Sekunde mal, woher will ich denn wissen, dass das jetzt etwas Besonderes ist? Gut, wenn du es nicht weißt, weil du sprachlich nicht begabt bist, ja, also wir sind sprachlich nicht so begabt wie die damaligen Araber. Natürlich gibt es heute sprachbegabt, aber ich meine die Allgemeinheit der Arabisch Sprechenden ist nicht in diesem Niveau. Und doch können wir nachvollziehen, wie gehoben diese Geschichte ist, indem wir wissen, dass die Wissenschaftler darüber vieles gesagt haben. Also wenn wir sehen, wie viele Werke über Surat Yusuf verfasst wurden, wie viele Symposien, ja, Konferenzen veranstaltet wurden und immer wieder weiter Lehren von Surat Yusuf abgeleitet werden. Wenn du dich damit beschäftigst, weißt du, was Surat Yusuf ist. Wenn du dir die Tafsir-Werke durchlesen würdest, weißt du, was Surat Yusuf ist und so weiter. Das heißt, ich muss nicht selbst Professor für Arabistik sein. Es reicht, wenn ich in der Lage bin, das zu lesen oder mitzubekommen, was die Professoren gesagt haben oder die Gelehrten. Die Kinder, entweder ihr kommt nach vorne oder ihr geht bitte raus. Sucht euch eins von beiden aus. Das reimt sich sogar. Apropos Rhetorik. Also die dritte Option, bleibt so wie ihr seid, hatte ich, glaube ich, nicht erwähnt. Gehören die irgendjemandem hier? Oder blinde Passagiere? Sprecht ihr Deutsch? Sehr schön. Ihr sollt bitte nach vorne kommen, barakallahu fikum. Also, die nächste Ayah. Allah Jalla wa'ala sagt,
وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
Und die meisten Menschen werden nicht gläubig sein, selbst wenn du dich noch so sehr bemühst. Diese Ayah, der Zusammenhang ist, glaube ich, offensichtlich. Auch wenn du das erlebst, was du erlebst, an Unterdrückung, an Verfolgung, auch wenn du dir Mühe gibst, die Menschen aufzuklären, die Rechtleitung obliegt Allah tabaraka wa ta'ala. Ash-Shawkani rahimahullah sagte, das heißt, die meisten Menschen deiner Zeit, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oder allgemein die meisten Menschen werden nicht an Allah glauben. Selbst wenn du dich um ihre Rechtleitung bemühst und dich darin äußerst anstrengst, denn sie halten fest am Unglauben, der die Religion ihrer Vorfahren ist. Glaube und Rechtleitung ist keine mathematische Rechenaufgabe. 1 plus 1 ist 2. sondern man muss den Willen haben, die Rechtleitung anzunehmen. Theoretisch ist klar, Gottesbeweise haben wir das erledigt, dann welche Religion wurde nicht verfälscht, welche Religion ist noch bis jetzt authentisch vorhanden, nur der Islam, haben wir das erledigt. Wie verstehen wir Koran und Sunna, so jeder wie er will oder nach dem Sahaba? Sie sind die Schüler des Propheten alayhi salatu wasalam. Allah lobt sie. Er sagt, wenn ihr so glaubt, wie sie glauben, dann seid ihr rechtgeleitet. Also müssen wir den Sahaba folgen. Haben wir das erledigt? Ja, normalerweise, das war's, oder nicht? Aber so einfach ist es nicht. Denn im Inneren gibt es Ablehnung. Man will es nicht annehmen. Auch wenn man weiß, es ist richtig. Aber es geht dir nicht nur darum, dass du weißt, Allah existiert und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der letzte aller Gesandten und die Sahaba sind die, die uns erklären, was Allah und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagen. Ja, was ist mit meiner Seele? Aber ich will doch so weiterleben. Ich will weiter das machen, was ich vorher gemacht habe. Wie sehe ich denn aus, wenn ich jetzt den Rückzieher mache und nicht mehr so weitermache? Und da brauchen wir nicht so sehr über die Kuffar zu reden. Muslime, er ist erfolgreich in Allahu a'lam, Musikbranche oder Allahu a'lam was. Ja. Er weiß, es ist haram. Jetzt mal abgesehen, Instrumente, die ganze Halligalli und drumherum, das ist ja wohl klar, dass haram ist, oder nicht? So. Und trotzdem ist er dabei. Hat das irgendwas zu tun mit Logik? Nein. Es hat was zu tun mit der Seele. Ich will weiter so leben. Obwohl er ganz genau weiß, dass es haram ist. Es gibt einen Schauspieler, ja, berühmter, also arabischer Schauspieler, der sagte, ich bitte Allah, dass ich nicht so sterbe. Ja, dann hör doch auf. Geht nicht. Aber ich hoffentlich sterbe ich nicht so als Schauspieler. Das ist das. Es geht nicht nur darum, dass du es weißt. Iblis hat mehr Wissen über Al-Jannah und Jahannam und so weiter als wir. Hat es ihm was gebracht? Nein. Weil eben er diesen Drang hatte, ich bin besser. Deswegen will er sich nicht niederwerfen vor Allah, also vor Adam, ja. Diesen Befehl Allah subhanahu wa ta'ala umsetzen. Also sagt Allah, und die meisten Menschen werden nicht gläubig sein, selbst wenn du dich noch so sehr bemühst. Also tue, was du tun kannst. Das ist sehr wichtig, barakallahu fikum, für die Da'wah auch. Viele denken, wir müssen die Sekte widerlegen und die Sekte und die Sekte und so. Tag und Nacht Antwort und Reaction mit der. Und wann verbreitest du die Grundlagen der Religion? Es gibt Leute, die haben nur Antwort auf den, Antwort auf den, Antwort auf den, Antwort. Sein Leben, ich suche Fehler und Antwort. Sein Herz verhärtet sich, geht nicht anders. Jemand, der nur sich beschäftigt mit Bakterien und Viren. Geht es ihm am Ende gut? Macht man einen Spaziergang, geht man an die frische Luft? Und so ist es, der sich mit den Fehlern, ja, sollen wir uns nie mit Fehlern, Sekunde mal, wir haben nicht gesagt, es soll keine Ärzte geben. Aber auch der Arzt macht mal einen Urlaub, oder nicht? Auch der Arzt kümmert sich mal um die Gesunden und nicht nur um die Kranken. Und so auch du. Ja, man muss Fehler beheben, okay, aber wenn es nur um Fehler geht in deinem Leben, die Fehler der anderen natürlich, nicht meine, ich bin ja perfekt, ja, sagt sich der ein oder andere. Es geht immer um die Fehler der anderen. Das ist ja schon krank genug. Dann wird das Herz sich verhärten. Und du darfst nicht denken, guck mal, wer bin ich, meine Worte werden niemanden erreichen. Überlasse die Übertragung der Worte Allah Jalla wa'ala. Du bist nicht derjenige, der Recht leitet. Du sollst nur deinen Beitrag leisten, zu Allah aufzurufen. Und das gilt für verschiedene Bereiche. In der Erziehung der Kinder, tue, was du tun kannst. Mach viel Dua, Guck, dass deine Kinder eine Umgebung haben, die gesund ist. Und überlasse den Rest Allah Jalla Jalal. Also du sollst es nicht vernachlässigen, dass okay, ich überlasse Allah, ich mache nichts. Nein, nein, du sollst machen und Allah überlassen. Aber du darfst nicht denken, du bist der Rechtleitende. Die Rechtleitung obliegt Allah tabaraka wa ta'ala. Allah sagte in der anderen Ayah, in Surat Al-An'am,
وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ.
Und wenn du der Mehrheit derer auf der Erde folgst, werden sie dich vom Weg Allahs abirren lassen. Sie folgen nur Vermutungen und sie stellen nichts als Mutmaßungen an. Also die meisten Menschen wollen gar nicht die Rechtleitung. Und deswegen ist die Mehrheit kein Maßstab, sondern die Beweise sind der Maßstab für richtig und falsch und nicht die Mehrheit. Und das ist auch ein Aspekt in der Moral. Nach welcher Moral sollen wir gehen? Nach der Mehrheit? Die Mehrheit will Stierkämpfe, so sind Stierkämpfe, Gladiatorenkämpfe, die finden das voll cool und toll. Sollen wir das jetzt machen? Das heißt, die Mehrheit ist nicht ausschlaggebend, sondern die Richtigkeit der Sache, dass es auch bewiesenermaßen gut ist. Und das kann man nur erreichen, dieses Wissen, durch Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wer soll uns sagen, was gut und falsch ist? Entweder wir leben in einer Anarchie, jeder macht, was er will. Das kann ja nicht die Lösung sein. Oder wir sagen, wir werden nur das machen, wo alle sich einig sind. Dann auch gute Nacht, das wird auch nicht eintreten. Es wird nie immer einen Konsens geben. Natürlich gibt es manchmal einen Konsens, aber nie immer. Also kann das nicht das System sein, dass wir sagen, okay, unsere Gebote, Gesetze werden so erlassen, immer einstimmig. So etwas gibt es nicht. Manchmal einstimmig, ja, aber nicht immer. So, es soll nicht jeder machen, was er will. Einstimmig geht nicht. Was machen wir dann? Ja, die Mehrheit, ja, herrlich. So, und die Mehrheit, was ist, wenn die Mehrheit das Falsche will? Und wir sehen ja jetzt wohl öfter Beweise, ja, wie die Mehrheit falsche Entscheidungen trifft, ja, wer an der Macht ist oder ja, und so weiter und so fort. Also brauchen wir eine Instanz, die nicht zu den Menschen gehört. Aber bei den Menschen gibt es eine vierte Möglichkeit. Also entweder jeder macht, was er will, oder alle stimmen immer zu, das gibt es auch nicht, oder wir machen das, was die Minderheit, gut, bitteschön, ja, also wir machen das, was die Minderheit will. Das ist genauso Unsinn, wie wir machen das, was die Mehrheit will. Was bleibt denn übrig? Die Menschen werden gar nicht gefragt. Sondern wer sagt, was gemacht wird? Allah Jalla wa Ala. Das ist die einzige rationale Lösung für Moral. Was ist gut und was ist schlecht? Ar-Razi sagte, der Zusammenhang dieser Ayah mit dem, was davor erwähnt wurde, ist folgender. Die Ungläubigen von Quraysh und eine Gruppe von Juden forderten den Propheten sallallahu alaihi wasallam heraus, indem sie von ihm verlangten, die Geschichte von Yusuf zu berichten, aus Trotz und Widerspenstigkeit. Er hoffte, dass sie glauben würden, wenn er sie ihnen vorträgt. Also Nabi alayhi salatu wasalam hatte die Hoffnung, wenn ich denen jetzt die Sura Yusuf, also die Geschichte von Yusuf, so detailliert beschreibe, glauben sie. Als sie jedoch offenbart wurde, die Sura, beharrten sie weiterhin auf ihrem Unglauben. Deswegen sagte Allah Jalla wa Ala, und die meisten Menschen werden nicht gläubig sein, selbst wenn du dich noch so sehr bemühst. Es gab ja viele Wunder des Propheten alayhi salatu wasalam. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Sie haben gesagt, spalte den Mond. Okay, der Mond wurde gespaltet. Nee, wir glauben doch nicht, du bist ein Zauberer. Ja, und jetzt? Ausreden wird jemand, der die Rechtleitung nicht will, immer finden. Und deswegen muss man sich einfach nur fragen, will ich denn die Rechtleitung wirklich oder nicht? Also will ich mein Leben ändern oder nicht? Aber nein, ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist ein Hindernis. Du sollst so werden, wie Allah will. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gesagt hat, wie die Sahaba es uns beigebracht haben. Und es ist, als wäre dies ein Hinweis auf die Aussage Allahs, gewiss, du leitest nicht recht, wen du liebst, sondern Allah leitet recht, wen er will, und er weiß am besten, wer recht geleitet ist, also wer es verdient, wer die Rechtleitung auch möchte. Dann sagt Allah Jalla wa Ala, Ayah 104,
وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
Und du verlangst von ihnen keinen Lohn dafür. Es ist nichts anderes als eine Ermahnung für die Welten. Also du bist niemand, der Geld verlangt. So wie zum Beispiel die Kirche. Ja, Vergebung gibt's gegen diese Ablass. Briefe, barakallahu fikum. Ja, du bezahlst und dann ist deine Sünde weg. Spenden ist was anderes, aber deine Sünden gehen auch so weg. Du musst nicht spenden, du darfst gerne spenden, aber du musst nicht spenden. Du kannst auch sagen, Astaghfirullah. Ja Rabbi, vergib mir, es tut mir leid, ja Rabbi. Zack, ist die Sünde weg. Also du verlangst kein Geld für diese Verkündung. Heißt das, es ist verboten, Geld zu verlangen für Da'wah oder für Unterrichte? Nein. Denn Nabi alayhi salatu wasalam hat ja denjenigen erlaubt, die Ruqya gemacht haben, etwas zu bekommen. Also müssen wir natürlich immer alle Texte, also Ayat und Ahadith, uns betrachten, wenn wir über ein Thema urteilen möchten. Also wenn die Gelehrten urteilen, nicht wir. Sondern wenn die Gelehrten urteilen, schauen sie sich alle Ayat und Hadithe an. Und daraus entnehmen sie, es ist erlaubt, für Unterrichte oder sowas ähnliches Geld zu verlangen. Und deswegen, barakallahu fikum, nur so nebenbei. Manchmal gibt es Leute, die machen daraus ein Theater. Guck mal, der hat hier ein Flyer, der will für sein Dings Geld. Wir haben gesagt, dass Haram ist. Also ich weiß wirklich nicht, yani, der macht sein Gesicht, Alhamdulillah, es geht nicht um mich, ja, also es geht um andere, der hat sein Gesicht auf seinem, ist Haram? Er soll es kostenlos machen, Habibi, biete du den gleichen, das gleiche Thema kostenlos an, mach du. Aber es gibt Leute, die schnüffeln einfach immer so herum und suchen nur nach Fehlern, die gar keine Fehler sind. Es ist nicht verboten, beim Unterrichten, egal was es ist, ja, helfen. Du willst es freiwillig machen, jazakallahu khayr, dann hat keiner gesagt, das ist haram, es ist sogar sehr gut. Aber dürfen wir die kritisieren, die Nachhilfe gegen Geld machen oder Allahu a'lam, irgendeine Dienstleistung, ob religiös oder nicht. Natürlich kannst du nicht sagen, guck mal, ich bete zur Woche vor, zahl mir 5 Euro. Einfach so. Aber Imam kriegt ja nicht für das Geld, für das Gebet, für die Raka'a 5 Euro, sondern er wird für die Freistellung bezahlt, nicht für das Gebet. Wenn du jemand freistellen willst, egal was für ein Thema, ja, dann bezahlst du ihn, damit er nicht woanders hingeht. Ich will, dass er Bereitschaft, ja, leistet. Er soll bereit sein. Das heißt, er wird bezahlt dafür, dass er nicht woanders gehen soll. Nicht für die Raka 5 Euro oder Allahu A'lam 50 Euro. Das heißt also, bitte die Sachen nicht vermischen. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jal sagt auch in einer anderen Ayah, sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür. Es ist nur eine Ermahnung für die Welten. Und doch hat Allah Jalla wa Ala ihm erlaubt, aus der Staatskasse zu nehmen. Genauso wie die Kalifen nach ihm, Abu Bakr und so weiter. Ja, sie haben aus der Staatskasse gelebt. Also wie gesagt, das ist nicht verboten. Es ist die Freistellung, um diese Sache zu erledigen. Dann sagt Allah Jalla wa Ala,
وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
Und wie viele Zeichen gibt es in den Himmeln und auf der Erde, an denen sie vorbeigehen, während sie sich von ihnen abwenden? Also Allah subhanahu wa ta'ala sagt ihm, es gibt noch viele weitere Beweise, nicht nur du, nicht nur Surat Yusuf. Und trotzdem wenden sie sich ab. Diese Welt, wie sie erschaffen ist, deutet auf den Schöpfer hin, subhanahu wa ta'ala. Und doch will man sich dem Schöpfer nicht unterwerfen, man will ihm nicht dienen, subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla sagt in einer anderen Aya,
وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ.
Und wir haben den Himmel zu einem wohlbehüteten Dach gemacht, doch sie wenden sich von seinen Zeichen ab. Also so viele Zeichen gibt es im Universum, im Menschen selbst. Allah sagt, وَفِي أَنفُسِكُمْ, und in euch selbst sind also Zeichen, wie der Mensch funktioniert, dass das nicht Zufall sein kann, sondern diese Präzision in der Schöpfung deutet darauf hin, dass der Schöpfer allwissend ist, allfähig, allweise und so weiter, die Eigenschaften Allahs tabaraka wa ta'ala hat. Aber der Mensch wendet sich ab. Warum? Wie gesagt, wegen der Seele, wegen der Neigung, weil man nicht den Geboten Allah subhanahu wa ta'ala sich beugen möchte. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Aya 106,
وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
Und die meisten von ihnen glauben nicht an Allah, ohne ihm etwas beizugesellen. Also wenn sie glauben, haben sie aber noch Schirk. At-Tabari sagte, das bedeutet, die meisten von denen, deren Zustand zuvor beschrieben wurde, dass sie also an den Zeichen vorbeigehen und sich davon abwenden, erkennen zwar an, dass Allah ihr Schöpfer, ihr Versorger und der Schöpfer aller Dinge ist, doch zugleich gesellen sie ihm andere bei. Und diese Ayah, natürlich meint Allah Jalla wa Ala hier an allererster Stelle die Mushrikun, die Kuffar, die Ungläubigen. Aber diese Ayah ist auch eine Botschaft an uns. Ist dein Glaube aufrichtig, rein oder betrübt durch etwas, das du einfach nicht lassen kannst? Es geht nicht darum, dass es Schirk ist im Sinne von du trittst aus dem Islam aus, sondern die Dunya ist eben so wichtig in deinem Herzen. Wenn das der Fall ist, müssen wir unseren Iman stärken. Al-Shinqiti rahimahullah sagte, Ibn Abbas, Al-Hasan, Mujahid, Amir, Al-Sha'bi und die meisten Kommentatoren sagten, könnt ihr bitte mit dem Gerede aufhören, jazakumullahu khairan. Die Bedeutung dieser Aya ist, dass die meisten Menschen, nämlich die Ungläubigen, zwar an Allah glauben hinsichtlich seiner Herrschaft, ihm aber andere in der Anbetung beigesellen. Das war das meiste in der Geschichte der Menschheit. Also es gab nicht die Atheisten. Atheismus, so wie es heute ist, ist eher was Modernes. Man hatte immer an Gott geglaubt, aber nicht nur an ihn. Das ist ja das Problem. Sondern an Allah und noch weitere Götter. Aber dass es Völker gab, die überhaupt an gar keinen Gott glaubten, das war, wenn überhaupt, sehr, 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 sehr selten. Manche sagen, es gab es überhaupt nie. Aber selbst wenn, dann war das nicht das, was so verbreitet war, sondern eben der Glaube, dass es noch neben Allah andere Götter gibt. Al-Shenqiti sagte auch, dieser Glaube, der mit dem Zustand des Götzendienstes verbunden ist, ist nur ein sprachlicher Glaube, kein religiöser, weil du kannst ja keinen Mix machen. Das heißt also, du kannst ja nicht gläubig und ungläubig sein. Also gemeint ist die sprachliche Dimension des Glaubens. Sie sagen, sie behaupten, sie glauben an Allah. Aber in echt begehen sie Schirk. Deswegen sagt er, das ist nur ein sprachlicher Glaube und kein religiöser. Denn wer neben Allah andere anbetet, auf den trifft die Bezeichnung Glaube im religiösen Sinne überhaupt nicht zu. Der sprachliche Glaube hingegen umfasst jede Art von Bestätigung. So wird die Bestätigung eines Ungläubigen, dass Allah der Schöpfer und Versorger ist, sprachlich als Glaube bezeichnet, als Iman, obwohl er Allah gegenüber ungläubig ist. Doch im religiösen Sinne wird er nicht als Gläubiger bezeichnet. Wenn man dies versteht, wird klar, dass der sprachliche Glaube mit Götzendienst zusammen bestehen kann. Daher besteht kein Problem darin, ihn damit zu verbinden, so wie es eben Allah Azza wa Jal in dieser Ayah erwähnt. Andere sagten, also Zitat Ende von Tabari rahimahullah, andere sagten, die meisten von ihnen glauben zwar mit ihren Worten daran, dass Allah der Schöpfer ist und ihr Versorger, doch in ihrem Handeln begehen sie Götzendienst, indem sie Götzen anbeten. Und es wurde gesagt, gemeint sind die Heuchler. Sie glauben mit ihren Zungen äußerlich, während sie innerlich in ihren Herzen Götzendienst begehen. Möge Allah uns bewahren. Ibn Abbas radiallahu an berichtete, die Götzendiener sagten, wenn sie die Kaaba umrundet haben, Labbaik, Labbaik, also zu Diensten, hier bin ich. Du hast keinen Teilhaber. Labbaik la sharika lak. Da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wehe euch, genug, genug. Das heißt also, das reicht. Der Satz soll hier enden. Sagt nichts weiter. Aber sie sagten, außer einem Teilhaber, der dir gehört. Du besitzt ihn und das, was er besitzt. Das war deren Dhikr beim Umrunden der Kaaba. Die sagten, Labbaik la sharika lak, illa sharikan huwa lak. Außer einen Teilhaber, der ist Teilhaber, aber der gehört dir. Und das ist etwas, was natürlich der Islam nicht anerkennt, dass Allah subhanahu wa ta'ala Teilhaber hat. Er hat Diener. Ja, Knechte, Sklaven, nenn es wie du willst, Ibad. Das sind wir, aber nicht Teilhaber. Wir sind nicht Teilhaber von Allah subhanahu wa ta'ala, sondern wir sind die Diener Allahs tabaraka wa ta'ala. Und Ma'qil ibn Yasar radiallahu an sagte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, der Götzendienst ist unter euch verborgener als das Kriechen einer Ameise. Wenn sich eine Ameise bewegt, bekommst du es nicht mit. Also du hörst es nicht, diese Schritte. Ja, so verborgen ist das. Sprich, o Allah, ich suche Zuflucht bei dir davor, dir bewusst etwas beizugesellen, und ich bitte dich um Vergebung für das, was ich nicht weiß. Allahumma inni a'udu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dieser Dua ist sehr wichtig. Es geht um Riya. Manchmal war dir nicht bewusst, dass du neben Allah noch ein Ziel hattest. Du hast dich gefreut, dass dich die Leute loben oder irgendetwas anderes. Es ist nicht haram, dass die Leute dich loben, wenn du es nicht deswegen machst. Du machst es für Allah subhanahu wa ta'ala, aber ein positiver Nebeneffekt ist, die Leute loben dich. Okay. Hätten sie dich nicht gelobt, hätte nichts an der Sache geändert. Also dann hätte ich genau das Gleiche gemacht. Aber manchmal, ja, das ist diese verborgene Riya. Du machst es nicht für die Menschen, aber wenn sie es mitbekommen, findest du es gut. Also, ja, super, dass mein Image, mein Ruf so toll ist. Und das darf nicht sein. Und deswegen sollst du Allah anflehen, ja Rabbi, vergib mir meine Sünden, indem ich, also die Sünde von Riya, wenn ich es bewusst mache, ja Rabbi, vergib mir. Das ist eine Reue also. Und wenn ich es unbewusst, dieses Gefühl hatte, vergib mir auch, ja Rabbi. Erziehe mich also, sodass ich nicht mehr andere als Ziel habe, außer dein Wohlgefallen. Möge Allah uns Ikhlas schenken. Ibn Umar hörte einen Mann sagen, nein bei der Kaaba. Da sagte er, man schwört nicht bei etwas anderem als Allah. Ich hörte den Gesandten sallallahu alaihi wasallam sagen, wer bei etwas anderem als Allah schwört, hat Unglauben oder Götzendienst begangen. Und der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, das, was ich für euch am meisten fürchte, ist der kleine Götzendienst. Sie sagten, was ist der kleine Götzendienst? Ash-Shirkul Asghar. Er sagte, alaihi salatu wassalam, die Augendienerei, also Ar-Riya. Allah wird am Tag der Auferstehung sagen, geht zu denen, für die ihr euch im Diesseits gezeigt habt, und schaut, ob ihr bei ihnen eine Belohnung findet. Also der vorherige Hadith von Ibn Umar beweist, dass es haram ist, bei einem anderen zu schwören, außer bei Allah. Und das ist der Schirk al-Asghar, also der kleinere Schirk, der ist verheerend, schlimmer als große Sünden, aber du bist immer noch Muslim. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, dass das Unglaube ist oder Götzendienst ist, also der kleinere. Man ist immer noch ein Muslim. Außer du denkst tatsächlich, diese Sache, bei der du geschwört hast, hat göttliche Fähigkeiten. Dann ist großer Kufr. Aber wenn du sagst, nee, ich denke, dieses Ding, bei dem, zum Beispiel man schwört bei Vater, Mutter, nee, das sind keine Götter, die haben auch, aber ich schwöre einfach, dann sage, das ist eine Katastrophe, ist ein schlimmer als eine große Sünde, als Alkohol, als Zina, als Zins, aber du bist noch Muslim. Und deswegen muss man aufpassen, dass man nicht schwört auf Vater, Mutter, Leben, was weiß ich, sondern nur auf Allah, Jalla Jalalu. Und auch nicht übertreibe, nur wenn es sein muss. Denn das ist eine Form des Schirk. Also gibt es Menschen, die sind zwar Gläubige, aber leider haben sie Schirk. Oder, also diese kleine Schirk meine ich, oder, möge Allah uns bewahren, wie es heute leider auch immer noch Menschen gibt, die dann vom Islam abfallen, weil sie Verstorbene anbeten. Ja, dieser Gräberkult ist Kult, leider, in vielen muslimischen Ländern, wenn du siehst, was da los ist an den Gräbern, ja, so wie ihr die Leute seht an der Kaaba, wie sie da weinen, die weinen so an den Gräbern. Bitte, Sidi Maulaya und so. Al-Atif, ja Rabbi, der ist doch schon lange tot. Ja, aber der war ein toller Mensch, ja, für, ist gut für ihn. Aber du darfst nicht diese Verstorbenen anflehen, sondern mach Dua für ihn. Er braucht dein Dua, nicht du brauchst sein Dua. Sag, Rahimahullah, ja Rabbi, vergib ihm, Rabbi, breite sein Grab aus. Du kannst nicht zu diesem sagen, Sidi Maulana, gib mir, heile mich, möge Allah uns bewahren. Das Kufr, Schirk, ist genau das, was die Mushrikun gemacht haben. Das Problem ist nun was? Dass einige sagen, nee, a'udhu billah, ich gehe nicht zu Sidi Maulana und bete ihn an und frage ihn, nee, ich gehe zu Sidi und Maulana, aber ich bitte Allah. Ja, warum? Du kannst auch zu Hause machen. Warum an seinem Grab? Haben die Sahaba extra, sind sie zum Grab des Propheten gegangen, haben gesagt, alayhi salatu wasalam, ja, Rabb, gib mir und mach. Haben die das gemacht? Nein. Sind sie zu den Gräbern, ist irgendjemand zum Grab von Abu Bakr oder Umar oder Hamza oder egal wer, radiallahu anhum, und hat Allah angefleht? Nein. Also warum gehst du zu den Gräbern, um Dua zu machen? Du kannst Dua machen überall. Du brauchst keinen Mittler zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Natürlich ist erlaubt, lebende Menschen zu fragen, kannst du Dua für mich machen? Das ist wieder was anderes. Er macht Dua für dich. Aber dass du zu einem Verstorbenen gehst und da Allah anfließt, warum gehst du zu ihm? Noch einmal, dieser Verstorbene braucht dein Bittgebet, dass du für ihn um Gnade bittest. Dann machen wir inshallah an dieser Stelle einen Halt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Glauben festigen, unsere Herzen reinigen. Möge Allah uns vor dem Schirk bewahren. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.